Liebe Gemeinde, von Mangel und von der Fülle haben wir gerade gehört in den beiden Lesungen, von Trockenheit und von einer Überfülle an Wasser in den Krügen, das dann zu einem Überdruss noch zu gutem Wein wird. Mangel und Fülle. Und ich denke, davon handelt auch unser Predigttext aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 33. Mangel, das Volk Israel auf dem Weg durch die Wüste und Fülle. Die Bitte um die Gegenwart und die Erfahrung der Gegenwart Gottes. Lasst uns hören. Und Mose sprach: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er, Gott, sprach: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter: Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun, und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Amen. Liebe Gemeinde, einmal so richtig Gott sehen. So von Angesicht zu Angesicht. Wäre das was für euch? Ein Rendezvous mit Gott selbst statt Audienz nur beim Stellvertreter in Rom. Ist ja auch schon was, was viele unternehmen, eine Reise, eine Pilgerfahrt nach Rom. Ein Date mit dem Schöpfer, Backstage sozusagen, hinter den Kulissen, einmal nur allein mit ihm, bei einem Kaffee vielleicht, ihn sehen, hören, erleben, so richtig miteinander reden, so wie wir das auch tun, wenn wir miteinander vertraut an einem Tisch sitzen. Einmal nicht über Gott und die Welt reden, sondern mit Gott über die Welt reden, so richtig von Ich zu Du. Darüber, wie die Welt so ist und wie wir Menschen so sind und wie die Welt so sein könnte und wie wir Menschen so sein könnten und vielleicht auch sollten. Ach Gott, deine Schöpfung und deine Geschöpfe. Wäre das mal was? So richtig auf Du und Du mit dem Schöpfer? Oder findet ihr vielleicht, so zu reden oder diesen Gedanken zu denken, das gehört sich gar nicht? Gott sehen wollen, so richtig mit Augen, ist das vielleicht ein vermessener Wunsch, der uns gar nicht zusteht, auch nur daran zu denken? Ich kann nun nicht in eure Köpfe hineinschauen und ahnen oder wissen und lesen, was ihr darüber denkt. Aber ich jedenfalls, ich kann diesen Wunsch des Mose gut verstehen. Ich kann ihn gut verstehen. Ich teile ihn auch. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass Moses diesen Wunsch, der uns vielleicht vertraut oder auch ganz fremd sein mag, in eine dringende Bitte verwandelte? Gott, ich muss dich mal sehen. Ich will mal deine ganze Herrlichkeit sehen. Wie kam es dazu? Mose war auf dem Berg gewesen. Das Volk wusste wohl, wo er war, nicht einfach mal weg, sondern in intensiver Zweisamkeit mit diesem Gott, der sich da an sie gewandt hatte, die Hebräer, diese Sklaven da in Ägypten, und der ihnen versprochen hatte, sie in die Freiheit zu führen und der dann ja auch auf wunderbare Weise mit ihnen aufbrach und ja, auf dem Weg in die Freiheit sind sie nun. Aus Ägypten waren sie entkommen, aber Freiheit hier in der Wüste, ist das die Freiheit, die er meinte? Ist das die Freiheit, die sie sich erhofften in der Wüste? Und nun war Mose ihr großer, charismatischer Leiter, der sie ermutigte und immer wieder dazu brachte, weiterzugehen. Nun war der weg. Und offenbar schon länger, als sie ertragen konnten. Sie fühlten sich alleingelassen in der Wüste. Klar, Aaron, Miriam, die waren schon da, aber ach, gemessen an Mose waren die doch beide nur zweite Wahl. Und vor allem, wo ist denn dieser Gott, der uns geführt hat? Sie fühlten sich verlassen von ihm, von Mose. Und mit jedem Tag, der verging, fiel es ihnen schwerer, diese Verlassenheit zu ertragen. Und so kamen sie auf diese glänzende Idee, mit dem goldenen Stierbild, sammelten alle Ringe ein und allen Schmuck und gossen daraus ein goldenes Stierbild. Wir nennen es immer das goldene Kalb, aber was heißt hier Kalb? Das war ein Stier, ein Inbegriff von Stärke und Potenz, ein Bild, das etwas hermachte und glänzend war es ohnehin. Man konnte es nicht übersehen, man konnte es berühren. Endlich hatten sie etwas, was sie sehen konnten und um das herum sie sich scharen konnten, da, wo Mose weg war, da, wo sie von Gottes Gegenwart nichts spürten. Und, liebe Gemeinde, wenn man diese Geschichte genau liest, dann muss man eingestehen, sie hatten gar kein Schuldbewusstsein, weil sie feierten nicht irgendwelchen fremden Göttern mit diesem goldenen, glänzenden Bild, sondern um dieses goldene Bildwerk herum wollten sie ihrem Gott ein Fest feiern. Ihrem Gott. Sie hielten es einfach nicht mehr aus, dass dieser Gott, der sie in die Freiheit führte, unsichtbar sei. Sie wollten etwas sehen, Gott sehen als glänzendes Bildnis, festgegossen in Gold, ein für allemal als Zeichen der Stärke und auch dafür, wie wertvoll ihnen das ist. Ihre Not, Gott nicht sehen zu können, war ganz offenbar riesengroß. Und ich behaupte, auch wir kennen diese Not. Können wir denn auf Dauer an Gott glauben, wenn wir ihn nie sehen? Wenn wir uns vielleicht von ihm verlassen fühlen, so wie die Hebräer damals in der Wüste? Wenn wir nichts spüren, erfahren von seiner Gegenwart und Nähe? Das ist ja die große Not von vielen Menschen heute, die sich von Gott abwenden, die ihn für sich und für ihr Leben abwählen. Sie haben gebetet, sie haben gehofft, sie haben gefleht für sich oder für andere um Rettung, Schutz, Befreiung. Und nichts war geschehen. Der Himmel blieb stumm. Sie fühlen sich verlassen, spüren, sehen nichts von seiner Gegenwart. Und wieder einmal war es Dietrich Bonhoeffer, der diese Not der Menschen in knappe Worte zusammengefasst hat: Die Unsichtbarkeit macht uns kaputt. Die Unsichtbarkeit Gottes macht uns kaputt. Und Mose nimmt diese Not seiner Weggefährten ernst. So ernst, wie er das Stierbild als Kalb verspottet und auf das Entschiedenste ablehnt, verurteilt. Aber diese Not der Menschen, mit denen er unterwegs ist, die nimmt er ernst. Den Wunsch, Gott sehen zu können, den hat er auch. Er möchte wissen, wie Gott jetzt zu diesem Volk steht, mit dem er aus der Sklaverei ausgebrochen und aufgebrochen war, das er herausgeführt hat und nun bei der ersten Gelegenheit, die sich bietet, reagiert dieses Volk mit Misstrauen. Ja, wo ist er denn? Sehen können wir ihn ja nicht. Wir wollen aber was sehen. Mose will Gott von Angesicht zu Angesicht sehen, um sicher zu sein, dass Gott das Volk nicht hier in der Wüste im Stich lassen, verdursten, verhungern lassen wird. Auch er sehnt sich nach dieser Vergewisserung. Er will es aus Gottes eigenem Mund hören, möchte es ihm von den Lippen ablesen. Mose braucht einen Beweis als Vergewisserung. Und es ist ihm wichtig für sein Volk. Er möchte es überzeugen, möchte, dass sie nicht wieder bei nächster sich bietender Gelegenheit in Versuchung geraten, möchte ihnen es wirklich belegen, dass Gott nicht seine fromme Erfindung ist, sondern dass er wirkmächtig und gütig mit ihnen unterwegs ist und bleibt. Und deshalb bittet er Gott: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Hier und jetzt, hier mitten in der Wüste. Ja, aber Gott lässt sich nicht darauf ein. Seine Antwort lautet schlicht: Nein, mein lieber Mose, das geht nicht. Und zwar ein Nein nicht aus Prinzip, nicht aus Eitelkeit oder Sturheit Gottes, sondern aus Fürsorge. Mose, das kann ich dir nicht zumuten. Du würdest das nicht überleben. Aber dieses Nein, das Mose und alle anderen, die seinen Wunsch teilen, schützen soll, dieses Nein, wir haben es gehört, ist nicht alles, was Gott zu sagen hat. Dieses Nein ist eingerahmt und ergänzt durch ein doppeltes Ja. Denn auch Gott nimmt die Not der Menschen ernst, die seine Gegenwart und Nähe sehen und spüren wollen. Aber die Nähe und Gegenwart Gottes spüren, das geht nicht so, wie es das Volk mit seiner glänzenden Idee, mit dem goldenen Stier versuchte. Und es geht auch nicht so, wie Mose es meinte, direkt und ungeschützt Gott sehen, mit ihm am Kaffeetisch sitzen und eins zu eins mit ihm reden, wie wir Menschen miteinander reden. Die Gewalt seiner Herrlichkeit spüren und das aus dem Geheimnis, das Gott darstellt, ein Beweis für ihn wird, ein schlagender Beweis, der alle überzeugt ein für allemal. Das geht nicht. Dazu sagt Gott entschieden Nein. Stattdessen bietet Gott dem Mose eine andere Möglichkeit an. Sehr menschlich redet er von sich, Gott, der menschlich von sich redet. Gott bietet Mose einen Schutzraum an, eine Felsspalte unter der vorgehaltenen Hand Gottes. Und wenn Gott dann vorübergegangen sein wird, wenn die Gefahr vorbei sein wird, dann darf Mose wenigstens hinter ihm hersehen, die Rückseite Gottes betrachten, Gott im Rückspiegel sozusagen, das ist das eine Ja, das Gott seinem entschiedenen Nein hinzufügt. Und das zweite Ja besteht darin, dass Mose den Namen Gottes zu hören bekommt, sozusagen als Adresse, unter der Mose Gott erreichen kann, bei dem er ihm im Gebet beim Namen nennen kann. Ein seltsam langer und umständlicher Name, aber ein tröstlicher. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. An anderer Stelle kurz gefasst: Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Der Name Gottes, der für Verlässlichkeit steht, der eine Einladung ist, immer wieder neu einen Schritt mit diesem Gott zu tun, auch und gerade auf dem Weg durch die Wüste. Die Bitte, lass mich deine Herrlichkeit sehen, so wie Mose sie ausgesprochen hat, die taugt offenbar nicht zum Leben. Das muss Mose lernen. Und das muss auch ich lernen, immer wieder, und wohl wir alle. Der Wunsch, dass aus dem Geheimnis Gottes ein bildlicher Beweis wird, der uns alle Mühen auf dem Weg durch die Wüste ersparen würde, der aus Anfechtung und Zweifel Sicherheit machen würde, der taugt nicht zum Leben. Das muss Mose lernen. Das muss auch ich immer wieder lernen, und wohl wir alle. Ja, es ist immer wieder ein Lernen, ein stammelndes Nachbuchstabieren manchmal, dass wir Gott nicht in seiner Macht- und Prachtentfaltung finden, sondern überraschenderweise und immer wieder erstaunlicherweise in der Gestalt des Jesus Christus, der als Mensch durch diese Welt ging, der Wasser in Wein verwandeln konnte, aber der auch zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde, der das Leben bis in die tiefsten Tiefen auskosten musste. Gott ist nicht nur auf dem Weg durch die Wüste bei uns Menschen, er teilt auch unser Scheitern, unsere Schwäche, unser Elend mit uns. Christus stirbt ja nicht am Kreuz, weil Gott unbedingt ein blutiges Opfer brauchte, sondern Christus stirbt am Kreuz, weil Gott sich in ihm selbst erniedrigt und an unserer menschlichen Not Anteil nimmt. Und das wird nicht erst am Kreuz deutlich, das beginnt schon mit seiner Geburt, die wir gerade miteinander gefeiert haben, mit seinem Dasein als Mensch unter Menschen, mit denen er auch unsere Lasten, die wir zu tragen haben, kennenlernt und auf sich nimmt. Gott bleibt nicht im Himmel, weit weg, sondern nimmt Anteil an der Not der Menschen. Martin Luther hat es einmal die Rückseite Gottes genannt. Und Gott von hinten sehen heißt, Gott in diesem Menschen, Jesus von Nazareth, wahrnehmen. So wie Jesus es ja auch zu jenem interessierten Philippus sagte, der zu ihm kam und der ihn darum bat: Zeig du uns den Vater, lass uns mal Gott sehen, zeig uns den Vater. Und Jesus antwortet ihm schlicht und nüchtern: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Die Rückseite Gottes, die wir in Jesus Christus sehen können. Und eine zweite Bedeutung kann dieser Predigttext auch noch haben. Der dänische Philosoph und Schriftsteller Søren Kierkegaard, Er hat in seinem Tagebuch einen inzwischen, wie ich finde, überaus häufig zitierten Satz geschrieben: Das Leben kann nur nach vorwärts gelebt und es kann nur nach rückwärts verstanden werden. Nach vorwärts gelebt, nach rückwärts verstanden werden. Ja, das möchten wir gerne. Und das ist, glaube ich, auch das, was Mose gerne gehabt hätte. Das Leben nach vorwärts verstehen. Wissen, was kommt und wie es wird und welchen Sinn es hat und vor allem, ob denn alles gut ausgehen wird. Das möchte ich auch oft wissen. Und doch, ich erfahre es immer erst im Nachhinein. Dieser Weg durch die Wüste, hat er ein Ziel? Werden wir es erreichen, so mag Mose gefragt haben und so mögen seine Leute ihn gefragt haben. Und sag mal, hat das alles eigentlich einen Sinn, dass wir aus Ägypten weggegangen sind? Klar, dort waren wir Sklaven, aber wir hatten immer genug zu essen. Wir möchten doch gerne vorher wissen, worauf wir uns einlassen, wenn wir uns auf einen Weg machen, der uns in eine ungewisse Zukunft führt. Und darin üben wir uns ja gerade alle miteinander. So viel ist im Umbruch in der Welt, in unserem Land, in unserer Kirche. Und wo wird's hinführen? Wir wissen es nicht und würden es gerne wissen. Worauf wollen wir uns einlassen, wenn wir uns auf den Weg machen, gemeinsam, vielleicht bei einer Eheschließung? Wird das alles gut gehen? Werden wir beieinander bleiben? Wie wird das werden, wenn wir Kinder in die Welt setzen? Wird das gut gehen? Werden sie ihren Weg finden? Wird die Welt bewohnbar bleiben, solange sie leben? Wir möchten die vor uns liegende Wegstrecke überblicken. Aber das ist uns verwehrt. Und wenn wir ehrlich sind, werden wir zugestehen, das ist wohl auch gut so. Denn selbst wenn ich es wissen könnte, was würde ich mit diesem Wissen anfangen? Was würde dieses Wissen mit mir machen? Wie würde das mein Leben verändern? Wahrscheinlich würde ich nur noch in Anspannung oder Angst leben. Vorwärts leben. Ja, unbedingt, aber vorwärts verstehen, nein, das geht nicht. Verstehen kann man nur rückwärts. Also im Rückblick auf das, was gewesen ist. Und auch das kann bedeuten, Gott im Rückspiegel sehen und erkennen. Und manchmal gehen uns bei diesen Rückblicken, gerade jetzt, Jahreswechsel, viele Rückblicke aufs vergangene Jahr, manchmal gehen uns dabei die Augen auf. Wir wünschen einander so viel Gutes fürs neue Jahr. Und beim Rückblick aufs vergangene Jahr sehen wir da nur das, was belastend war. Oder entdecken wir auch im Rückblick das Gute, das uns begegnet ist. Das Gute, das Gott gewirkt hat in unserem Leben. Die Erfahrungen, über die wir im Alltag vielleicht gerade mal so hinweggegangen sind, wir waren mit so vielen Dingen beschäftigt und im Rückblick erkennen wir, da war Gott mit mir unterwegs. Da hat mich Gott in einen Schutzraum gestellt und seine Hand über mich gehalten. Und da war mir dieser mitgehende und mitleidende Gott ganz nah in dieser Zeit der Krankheit, der Wüste, der Anfechtung oder auch der Freude, der Ausgelassenheit und des leichten Lebens. Auch da kann uns Gott begegnen. Spuren Gottes, die wir im Rückblick erkennen. Nein, das sind keine Beweise. Das sind keine Fotoaufnahmen, die wir präsentieren können und jeder sieht, das ist Gott und so ist er. Gott zeigt sich uns gerne in seiner Verborgenheit. Ja, ich weiß, das ist ein Widerspruch. Er offenbart sich uns, indem er ein Geheimnis bleibt. Ja, ich weiß, das ist ein Widerspruch. Aber Gott ist so viel größer als wir Menschen, dass wir mit unseren Worten an unsere Grenzen kommen. Und vielleicht können wir nur in diesen Widersprüchen uns seinem Geheimnis nähern. Ich bin, der ich bin. Das ist mein Name. Ich werde sein, der ich sein werde. Das ist kein Name wie Thomas oder Wilhelm oder Erika. Das ist ein Name, in dem Gott sich öffnet und zeigt und doch ein Geheimnis bleibt. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und auch der Name Jesus, Jeshua, Gott ist unsere Rettung. Ja, es ist ein Name. Der Name eines Menschen, der aber doch nicht einfach Mensch war, sondern sehr viel mehr. Gott ist unsere Rettung. Beweise dafür gibt es nicht. Aber die Einladung, immer wieder die Einladung, dem Glauben zu schenken. Amen.